Hey Tommy, ich muss dir etwas erzählen, was mir passiert ist. Und zwar, ich war ganz allein im Kino gewesen. Und mit allein meine ich allein. Also ich bin allein im Kino und keine andere Person war im Kinosaal gewesen, alles für mich allein.
Wow, alone, alone. Also
Alone, alone.
ist das ein Lifetime? Also ist das erste Mal in deinem Leben, wo du das erfahren hast? So eine Alleinvorstellung exklusiv für dich?
Ja, hast du das schon mal gehabt? Bist schon
Fast.
mal allein? Ja, fast ist nicht
Fast.
ganz.
Es ist eben komisch gewesen. Ich bin wirklich bis zum Filmstart allein gewesen und habe gedacht, yes, jetzt ist der Moment. Und gerade kurz bevor, dass eigentlich der Film angefangen hat, also die Werbung ist gelaufen gewesen, und habe gedacht, wow, ich habe ihn für mich. Da kommt doch noch jemand rein. Also zu zweit bin ich schon drin gehockt, ja.
Ja.
Und
Ich
dann
bin
hast du
allein
das
gewesen,
echt.
genau, ja. Und dann habe ich noch gefragt, also ich war bei uns im Dorfkino und dort haben zwei Frauen das betreut. Und dann habe ich aber mich noch entschuldigt und gesagt, wenn sie lieber wollen Feierabend machen oder so, dann würde ich auch
Oh.
darauf verzichten. Dann haben sie gesagt, nein, nein, selbstverständlich nicht. Aber sie wollen den Film auch nicht schauen, der sei nicht so für sich, welchen Film, dass sie dann schauen kann. Da kommen wir dann noch dazu. Und ob sich das
Okay.
gelohnt hat, sage ich dir auch noch. Aber ja, es war eine ziemlich spezielle Erfahrung gewesen. Und ich habe drei verschiedene Sessel ausprobiert. Einfach weil ich so.
Das ist noch ein bisschen umgerutscht, weil das
Ja.
bequemer ist. Ne?
Einfach weil ich so können. Genau. Gut.
Okay. Ja, bei einem
Yes.
IMAX, wenn man den für einen allein würde anladen, das wäre dann schon ziemlich furioso.
Ja, aber
Genau.
es war nicht das IMAX-Kino gewesen. Es war einfach nur, in
Eben.
Anführungszeichen, das Dorfkino gewesen, aber die machen das gut
Aber auch
dort. Also.
das ist cool.
Genau. Ja, dann herzlich willkommen zu der 48. Folge. Tommy und ich, der Moski, sind da. Der Mephisto ist in den wohlverdienten Ferien.
Genau, wir wünschen ihm von hier aus auch
Und
noch alles Gute.
ja, genau. Und sag doch schnell, Tommy, was wir heute so ein bisschen vorhaben.
Ja, wir haben zwei grosse Aufhänger, aber die behandeln wir dann später. Wir können das ein bisschen foreshadowen, das wird sein Furiosa und noch Bad Boys. Der neue Ride or Die. Und jetzt steigen wir aber zuerst ein mit etwas kleineren Werk. So Special Interest ein bisschen, kann man sagen. Filmempfehlungen, auch von uns. Ich denke, wir legen los. Moski, wie
Ja,
hast du es?
zwei kleine News habe ich noch.
Ja.
Und zwar einer der besten Filme von letztem Jahr, wo wir alle drei in der Top 10 Liste hatten, der ist jetzt auf Netflix, den können wir schauen. Weißt
Stimmt, stimmt. Oh, die Echse,
Oh, die
hä?
Echse
Genau.
Godzilla.
Villa.
Genau, Minus One. Absolute Empfehlung von uns allen aus dem Filmfenster. Könnt ihr jetzt auf Netflix schauen und macht das, es lohnt sich wirklich.
Absolut, absolut. Da hat Netflix doch mal etwas Gutes zu suchen gekauft, muss man jetzt dazu
Ja,
sagen.
genau. Genau.
Jo.
Und dann habe ich noch eine Ankündigung, ist nämlich jetzt gerade rausgekommen, es gibt einen neuen Wallace & Gromit Film.
What? Okay, das habe ich noch nicht
Ja,
mitbekommen.
ist ganz aktuell. Wir wissen nicht wie und wenn und dass der auch rauskommt, aber er ist angekündigt. Das ist doch gut, oder?
Ja,
Ja.
passt. Ja, ich habe ein bisschen durch düstere Gefilde, natürlich, du kennst mich, ich bin halt jemand, der ein, zwei Trailer noch schaut und ich habe mir den Alien Romulus Trailer angeschaut und ich bin schon ein bisschen auf einem relativ groben Hype-Train unterwegs, also hup, ich freue mich echt wirklich, wie ein, ja nicht gerade ein kleines Kind, die dürfen es noch nicht sehen, nein, Alien Romulus ist wirklich, ich glaube, das kommt gut. Und er erwartet uns schon im August und von dem her, ich kann es fast kaum erwarten. Also der Kinositz, der ist reserviert. Da bin ich echt gespannt.
Also
Ich weiß
ich habe
nicht,
keinen
du auch,
Trailer
hä?
gesehen. Ja, ich höre einfach nur Gutes und aber ich schaue ja Trailer nicht und habe jetzt den auch nicht gesehen. Fangt das Filmplakat ist ja jetzt so draußen, aber ich höre alles nur Gutes. Also ich freue mich auch
Absolut.
auf den Film, ja.
Jo,
Ja, dann
genau.
steigen wir doch auch gleich mit etwas Gruseligem ein. Wo du schon hast gesehen, du hast schon mal kurz drüber geredet, darum fassen wir auch kurz. Nämlich The First Omen. Ich muss gestehen, ich habe die vorderen Filme eigentlich nicht gesehen. Ich bin ja so ein bisschen Newcomer in diesem ganzen Horror-Genre drin. Darum habe ich die vorderen Filme und auch das Original nicht gesehen. Und das ist ja ein Prequel, gell?
Genau, richtig? Also es ist ein Prequel, sie fängt dort ein bisschen früher an. Vielleicht bist du da auch ein bisschen unvoreingenommener, wie du das siehst, bin ich jetzt gespannt, ja.
Ja, also ich habe das sehr gut gefunden. Ich bin auch eigentlich nachgekommen. Das ist ja manchmal nicht, auch bei einem Prequel nicht ganz sicher. Vielleicht habe ich halt den einen oder anderen Hint dann nicht verstanden, was sie haben gemacht auf die anderen Filme. Aber ich habe es eigentlich wirklich sehr gut gefunden, Horrorfilm. Die sind ja manchmal ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen einfach gestrickt im Plot oder so. Ist jetzt hier aber überhaupt nicht. Es hat auch so ein bisschen also die Machart habe ich sehr gut gefunden. Es ist, denke ich, keine grossen Effekte drin, aber es ist gleich so ein bisschen gruselig. Also es wird immer so ein bisschen Mystery, so ein bisschen angedeutet und hat aber dann schon den nötigen Horror, der zwischendurch kommt und auch gegen Schluss. Und das habe ich eigentlich so sehr gut gefunden. Sie sind also in einem Kloster, bewegen sich Nonnen, die da sind und das ganze Geheimnis, eben, wo dann auch für die weiteren Filme sind, tue ich jetzt da eigentlich nicht spoilern, respektive du hast es auch schon erzählt, aber mir hat er wirklich gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, mir hat auch speziell, also jetzt gerade so, ich bin natürlich nicht neu im Horror-Genre, also einiges weggeschaut, aber das, was man wirklich anerkennen kann, ist wirklich das mit dieser atmosphärischen Sache, wie du sagst, das düstere Kloster, ein bisschen practical Sachen. Also, man kann ihn gut schauen. Also, ich finde jetzt
also das ist auch ein bisschen ausgelutscht, oder? Die,
ja.
Also, wenn man sagt Horror und so ein bisschen Kloster, jetzt hat es ein paar so Filme gegeben, mit Nonnen, ist das so ein bisschen verbraucht eigentlich, aber sie machen es eigentlich noch gut und sie, also es hat schon andere Aspekte drin, dass es ja nicht nur das ist. Also, genau. Passt das gut. Genau. Könnt ihr schauen auf Disney Plus, darum bin ich jetzt eigentlich auch drauf gekommen, weil jetzt der neue dort im Streaming verfügbar ist. Yes?
Yes. Ja, dann komme ich doch mal noch zu einer anderen Empfehlung. Es ist zwar schon eine Weile her, wo der gelaufen ist, und zwar ist das Holy Spider. Holy Spider kann man unter anderem schauen auf Sky, wo er zur Verfügung steht, auf anderen Streamingdiensten, wo man ihn mieten kann. Holy Spider ist ein Film von einem iranischen Regisseur und das ist der Ali Abashi. Er ist ein Exil-Iraner. Er produziert auch ein bisschen für Hollywood, hat auch bei The Last of Us mitgewirkt als Regisseur und auch manchmal als Drehbuchautor. Und lebt in Schweden, das noch ein bisschen zum Hintergrund von ihm. Und Holy Spider spielt in Mashhad, in der zweitgrössten Stadt vom Iran. Und dort, es basiert auf einer True Story, also das ist so passiert. Das ist nämlich ein Frauenmörder, also ein prostituierter Mörder, der im Jahr 2001 16 Prostituierte hat umgebracht. Und in dem Jahr 2001 kommt dann auch eine Journalistin auf das Mashhad und geht dem den Frauenmorden hinterher nach. Also das ist so der Hauptplot, der Holy Spider umfasst. Und es ist wirklich sehr interessant gewesen. Also schon ein erschreckender Film, muss man dazu sagen. Es ist natürlich zum Teil sehr viel explizite Gewalt an Frauen, weil das so gezeigt wird. Und gespielt wird eigentlich in der Hauptrolle ist eben die Journalistin, gespielt von der Zar Amir Ebrahimi. Und der Täter, der Zahid, das ist ein Kriegsveteran um die 50 und der ist auch eben, hat's wirklich gegeben, der hat das wirklich durchgezogen, hat die Prostituierten aufgabelt auf der Straße und hat die dann zum Teil sogar in seinem eigenen Zuhause, wo sogar praktisch die Chance ist gesehen, dass das seine Frau mitbekommt. Also es ist wirklich dramatisch zum Teil auch ein bisschen. Sie schon am Heimkommen und er bringt eben die Frauen um. Und er hat so einen Hintergrund von so einem religiösen Wahn, oder? Also dass er dort eben sehr stark glaubt, dass er von Gott dazu bestimmt ist, jetzt die Frauen müssen zu töten. Also es ist eigentlich ein sehr dramatischer Film und aber gleich eindringlich eben bezüglich der Position von Frauen, also eben gerade auch wegen Femiziden und so. Also ich glaube, du hast ja etwas mitbekommen von dem Film Moski, wenn ich mich nicht täusche.
Nein, gar nicht, ehrlich
nicht.
Gesagt. Gar nicht.
Und ich kann relativ empfehlen für jemanden, der jetzt zum Beispiel so True-Crime-Geschichten und eben auch das Thema Femizid nicht scheut, dort einen Blick drauf zu werfen. Kritiker sagen, es ist zum Teil ein bisschen gerade arg plakativ, weil es halt so ein bisschen mit dem arabisch-persisch-iranischen spielt, halt dort angelehnt ist. Und die Ironie ist noch, dass sie den Film eigentlich in Jordanien haben müssen drehen, weil sie natürlich in anderen Ländern fast keine Chance hatten. Also sie wollten ja selbst in der Türkei drehen, aber haben auch nicht dürfen. Haben das dann eben in Jordanien stellvertretend mehrheitlich auch gedreht. Und das ist eigentlich schon, also ich finde, die Message kommt schon über, oder? Die Rolle von den Frauen und auch die Verzweiflung, die der Täter in sich trägt, wo in diesem Wahnsinn die Frau umlässt. Und man sieht, in dieser Szene, die da jetzt nicht weiter auf den Plot eingeht, wie er doch auch sehr feig und sehr schwach ist. Und der auch aber am Schluss sehr wenig Reue und Einsicht, weil der später, das kann man hier glaube ich schon ein bisschen sagen, es wird dann schon aufgedeckt, aber die Art nicht entsteht von Reue. Und ich sage jetzt mal, ich habe den Film wirklich, ich finde ihn gut, ich kann ihn empfehlen, aber man muss auch ein bisschen abgehärtet sein, wenn man...
Aber ja, irgendwo würde ich sagen, man muss schon ein bisschen das Herzfehlen haben, he? Also so wie das tut, ja.
Ja, vor allem könnte es eben auch, gerade Gewalt an Frauen kann natürlich auch eine Triggerwarnung hier, ja, vielleicht
absolut,
auch
eben, ja.
An gewisse Leute, die schon mal als Frau Gewalt erfahren haben, oder auch Männer, die schlecht mit dem umgehen können. Es ist nicht einfach, manchmal wegzuschauen, er ist trotzdem ab 16 freigegeben. Es ist nicht irrsinnig brutal, in dem Sinn, dass man viel Splatter sieht, aber die Ausführung ist es brutal,
ja,
zum Teil.
Und wenn man ja eben, es macht ja schon noch etwas aus, oder? Man weiss, dass es eine wahre Geschichte ist, oder? Also, ja, weißt du, ist das Gefühl ja anders, als wenn du einfach schon einen Film schaust, wo du weißt, es ist fiktiv, oder?
Ja, absolut. Ja. Genau. Ja, ich gehe mal weiter zu dir, Moski. Was hast du uns noch für eine Filmempfehlung?
Ja, quasi etwas Schönes geträumt. Von Nicolas Cage habe ich geträumt.
Okay.
ist ein neuer Film von letztes Jahr, aber bei uns ist das erste Jahr angelaufen. Gibt es jetzt auf Video und Demand. Dream Szenario, eben mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Und er spielt der Paul Matthews und ist so Uni-Professor. Und plötzlich kommt er einfach so in den Träumen vor von allen Leuten. Also es fängt irgendwie an, dass die Tochter erzählt, ja, von dir träumt Papi. Und das ist ja noch nicht so außergewöhnlich. Aber dann fängt das immer mehr an zu erzählen, irgendwie Kollegen und Freunde und dann plötzlich irgendwie die Studenten, die bei ihm sind. Und so geht es immer weiter. Und ja, er weiss überhaupt nicht, warum dass das ist. und probiert das dann so ein bisschen natürlich rauszufinden. Und von dem her wirklich also ein schräger Film, den er jetzt da hat gemacht. Also hat jetzt immer wieder so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so ein bisschen andere Filme gemacht.
Ja, so ein bisschen unfassbar,
ja. Ja, genau. Und, aber hier wirklich ziemlich originelle Story. Und verrate jetzt natürlich nicht, wie es weitergeht. Das ist echt so die Ausgangslage, wo ich dann so den ganzen Film dreht. Und ja, das ist also wirklich durchaus spannend, das mitzuverfolgen. Hat, ich sage mal, zu einem grossen Teil Spass gemacht, das zu schauen. Der Nicolas Cage selber, der ja so ein bisschen overacted immer, nimmt sich hier wirklich sehr zurück. Also er hat so ganz okay. ruhige Rolle, die er da spielt. Wo man von ihm nicht so manchmal gesehen hat, so, dass er so ein bisschen ganz ruhig ist und ein bisschen bedächtig da das spielt. Und also er sieht das so aus, hat irgendwie immer so ein
bisschen
ja, so, wie er angelegt ist, gell, ich wollte sagen.
Ja, so einen kleinen, wie soll man dem sagen, einen steifen Touch, oder, den er so hat, oder, als der.
Ja, absolut, so einen glismeten Bullion, irgendwie, aber so, also wirklich, ja. Aber es ist, ich kann dem empfehlen, es ist näher, nicht über alle Zweifel. Ja, das ist noch schwierig, es ist einfach so
ein bisschen. Wo du noch gell, so zwischen Comedy, Drama, glaube ich, und eben so die Fantasy, oder wie könnte man das?
Ja, es ist eigentlich, also die Comedy würde ich eigentlich hier nicht einmal sagen. Also es hat wirklich wenig Comedy-Elemente drin.
Okay.
Es ist natürlich so ein bisschen Fantasy, es hat so ein paar Horror-Elemente drin, so surreal halt alles, oder? Also es ist noch schwierig, das irgendwie einzuordnen. Und eben, es geht nicht für mich nicht ganz auf bis zum Schluss jetzt alles. So, aber kann man gut das schauen.
Okay.
Ja, wenn man mal so wieder. Ja, es ist einfach. Was Spass macht, ist, weil es nicht so eine Alltagsgeschichte halt ist. Oder?
Aus der Reihe tanzt.
Ja, absolut. Also völlig, oder? Und das macht Spass, das anzuschauen. Wenn man natürlich mit dem nichts anfangen kann, also ihr kennt ja jetzt die Ausgangslage, dann muss man den Film nicht schauen. Aber ja, der hat mir durchaus gefallen. Und eben ein bisschen originellere Story, wo wir kommen jetzt dazu, nicht immer gegeben ist, dass eine originelle Story da ist.
Okay. Ja, ich glaube, wir leiten drüber, wenn du jetzt nicht originelle Story...
Das ist die Überleitung, ja.
eine Freche, wenn ich jetzt nicht richtig liege, muss ich mich korrigieren. Aber es könnte sein... Könnte es echt Bad Boys Ride or Die sein?
Ja, das könnte sein.
Da sind wir bei den Bad Boys, die da zurück auf die Kinoleinwand gekommen sind. Jetzt mittlerweile im vierten Teil, wo man da probiert, es wieder umzusetzen. Der Adil El Arabi und der Bilal Fallah haben da Regie geführt und haben durch Will Smith und Martin Lawrence wieder zurück auf die Bühne geführt als Bad Boys. Will Smith als Mike Laurie und Lawrence als Marcus Burnett, die wir hier haben. Und ja, ich muss sagen, ich habe es im Filmfenster, glaube ich, auch schon gesagt, die ersten Bad Boys, die zwei ersten, habe ich als sehr okay wahrgenommen, hatte auch meinen Fun gehabt. Wie stehst du zu den Bad Boys, Moski?
Ich habe eigentlich auch gute Erinnerung, muss ich sagen. Aber so, wie ich jetzt. Ich bin eben unsicher. Ich glaube, der dritte habe ich eben gar nicht gesehen. So wie ich jetzt das irgendwie rauskristallisiere, respektive wie jetzt das Vieri daher ist gekommen, habe ich ein paar Sachen nicht gewusst, also von den Figuren her, weil es knüpft ja direkt eigentlich an die Geschichte an oder hat einen Zusammenhang, also nicht direkt, aber es hat einen Zusammenhang mit den vorderen Filmen und den Geschichten. Und das habe ich einfach entweder überhaupt nicht mehr präsent gehabt, was ja auch alles würde ich aussagen, oder ich habe einfach den Film, also das 3, nicht gesehen. Genau. Aber Bad die Boys vorderen, ja, ja, Bad Boys, genau. Aber sicher, das 1 und 2 habe ich ganz sicher gesehen und die haben mir jetzt eigentlich auch Spass gemacht, wenn ich das in Erinnerung habe. Und eben jetzt Ride or Die, ganz aktuell im Kino, der hat jetzt wirklich letzte Woche gestartet. Genau. Also wir jetzt, wo wir aufnehmen, ist Montag und der hat jetzt letzte Woche gestartet. Genau.
Genau. Ja, wir sagen mal noch etwas zur Handlung, denke ich. Eben, sie sind zurück und das ist, die Dramahandlung ist eigentlich, dass da Zusammenhänge mit einem Kartell geknüpft werden von ihrem verstorbenen Police-Captain, wo eigentlich der Conrad Howard, der eben beschuldigt wird, im Plot innen da mit Gangster zusammen geschafft hat. Und dann das, was du auch nicht so hast können verordnen, ist eben der Sohn, der eingeknastet ist worden, eben bezüglich dem gemeintlichen Mord an ihm, an dem Conrad Howard. Und sie nehmen wieder Kontakt auf und wollen das eigentlich aufklären, was das Kartell mit ihrem verstorbenen Captain soll zu tun haben und begeben sich dort auf eine Reise, werden dann selber zugejagt, wie eigentlich auch das schon ein bisschen im Trailer und auch im Titel im Deutschen verordnet wird. Ja, dass man sie verfolgt und dann gibt es da gewisse Action-Sequenzen und halt gewisse Einstellungen, die man so auch schon gekannt hat oder auch noch nicht. Also ja, es hat so ein paar Momente gehabt, sage ich jetzt mal, oder in der Action hin, oder wie hast du das empfunden? Es ist ja schon so eine klassische Action-Buddy-Comedy-Adventure-Geschichte, also kann man sagen. Wie hast du es wahrgenommen jetzt für dich?
Ja, also die Story ist wirklich, ja, also eben, das haben wir ja vorhin angetönt, das hast du schon dutzendmal gesehen, oder? Also sie irgendwie werden beschuldigt, für sie es aber nicht und werden jetzt da gejagt und ehrlich, alles, es ist alles vorhersehbar, oder? Also wirklich, kannst du darauf gehen, dass für alles, was, auch wenn es ein kleiner Spoiler ist, aber für alles, was irgendwie Bezug hat, wo sie mal etwas ankündigen, irgendwie etwas sagen, kommt sicher irgendwann mal vor. Also es ist einfach so, oder? Noch ein bisschen Family-Drama drin, so ein bisschen, ja, also wirklich schon 100 Mal gesehen, oder? Aber ich habe nichts anderes jetzt da, weißt du, grosse Erwartungen gehabt. Darum habe ich es nicht ganz so schlimm gefunden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Jetzt rein vom Story-Ablauf her, oder?
Stimmt. Ich glaube, was hier einfach vor allem durchdringt, ist für mich einfach, der Lack ist ein bisschen ab. Und eben das Schauspielerische und Humoristische finde ich zum Teil so affektiert. Man will es so ein bisschen rausdrücken oder mit dem Vorschlaghammer, hey, übrigens, das ist jetzt lustig, hey, übrigens, das ist jetzt böse. Und das ist jetzt Action. Und man will das so ein bisschen für mich zu plakativ überbringen. Eben so.
Das ist alles verkrampft, oder? Ein bisschen.
Ja, es ist nicht so gewagt, oder? Also, wo man sagt, hey, das ist jetzt ein frecher Joke oder das ist jetzt ein bisschen Pep dahinter. Also, auch das Duett, oder, wo ich eigentlich, der Will Smith, bin nicht ungerührt, jetzt, oder, aber der Style, den er mal hatte, oder eben oder Martin Lawrence, wo Comedy durchaus zum Teil hat können, oder auch kann, aber in diesem Regiegefilde und bei Bad Boys ist es ein bisschen durch.
Ich weiß eben nicht, oder, ob der Will Smith, der muss auch wieder so sich ja so Goodwill holen nach seiner Oscar-Schelte, die er da hat ausgestellt. Und ich weiß nicht, ob er sich so bewusst ein bisschen zurücknimmt, oder jetzt in diesem Film, oder? Aber es passt irgendwie ja nicht so. Und dann hat er noch so ein bisschen, ja, muss ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, muss ja so ein bisschen andächtig sein zu stören, oder? Hat er so ein bisschen Elemente drin, also ja, seine Figur.
Leicht Angst traumatisiert, was sie
überkommen. Ja, aber es hat irgendwie so ein bisschen, aber es hat so ein bisschen keinen Bezug, weißt du, richtig, oder? Es ist
emotional
so,
nicht.
Nein, und darum ist alles so ein bisschen verknurzt, halt einfach so ein bisschen. Ja.
Mir, was auch eine mega krasse Sache ist, das Pacing stimmt nicht, und mir. Weißt du, die Elemente, die von Story her man etwas hat rausholen können, jetzt bezüglich der Figur von Marcus Burnett, die da ja grenzwertig, das können wir hier vielleicht ein bisschen anteasen, ein einschneidendes Erlebnis hat dort und eigentlich so im Tod ein bisschen vor Klippen springt und so vor Kanten springt. Dass das zu wenig Raum einnimmt, also so die Dramatik, die sie haben wollen, ein bisschen reinflechten, die sie nur so ein bisschen anstreifen, denke ich mir. nimmt einem auch emotional gar nicht so mit, weder lustig noch dramatisch, also noch so ein bisschen mit Pep, oder? Also, und das also geht was, ein bisschen ab, ich denke, das Drehbuch geht dort ein bisschen durch.
Also was mir ehrlich gefällt hat, oder die, das sind ja Best Buddies, die zwei, oder?
Genau.
Und das merkst du überhaupt nicht, oder? Also die haben so emotional, haben die einfach gar nichts miteinander irgendwie da zu tun, oder? Und eigentlich weil sie ja das überbringen, oder? Dass ja beide eben so ein bisschen, es nicht super, super geht, oder eben so ein bisschen, emotional in einer anderen Phase innen sind, aber sie tun sich wie gegenseitig nicht, weißt, unterstützen oder das wie ausspielen, oder? Da hättest du viel mehr können daraus machen, oder? Aus dieser Freundschaft, und wie sie einander jetzt irgendwie helfen oder unterstützen oder so. Und das kommt irgendwie, oder ist für mich auch überhaupt nicht überkommen. Und
das finde ich ein bisschen schade, oder? Sogar noch einen älteren Film noch ins Spiel, der jetzt da auch so den Body-Effekt hat, ist bei Lethal Weapon, oder, zum Beispiel. Dort merkt man viel mehr, oder, die Dinge, oder, wenn man es jetzt so ein bisschen beim Namen nennen der Body-Charm, wo du sagst, was innen jetzt hier abgeht, oder. Und das ist eben wie einer drüber, und ich glaube, Bad Boys, es funktioniert für mich schon nicht mehr. Das muss man hier ganz klar vielleicht deponieren. Ich habe die Schauspieler an sich gern. Und das Nebencast ist okay, wäre okay, aber es funktioniert in dieser Regie und in diesem Plot nicht.
Er ist, ich habe es jetzt nicht ganz so schlimm gefunden. Ja, aber ich habe es okay gefunden. Weißt du, ich erwarte ja nicht einen Oscar jetzt von diesem Film.
Nein, aber...
Und ich finde ihn aber, er ist jetzt auch nicht Hölle gefloppt, so jetzt für mich. Kann man gut schauen. Aber vielleicht noch von den Schauspielern. Sicher am besten habe ich gefunden, der Jacob Sciopi, der eigentlich eben der Sohn, der Romando spielt, oder? Er hat noch seine Rolle jetzt am besten überbracht. Jetzt so ein bisschen, er ist so ein bisschen... Ja, ruhig, also, weißt du, so ist als Person, wie er das spielt. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Jetzt für mich, also ihm habe ich es noch am glaubwürdigsten abgenommen, seine Rolle von allen. Und ja, vielleicht noch erwähnenswert, es hat, du hast es vorhin kurz angesprochen, es hat ein paar coole Kameraeinstellungen, die sie so ausprobiert, gell?
Ja, das ist noch special, das kann man ihm ein bisschen zu gut halten, dass sie ein bisschen Experimente haben gemacht, zumindest was Einstellungen von Waffen, die sie brauchen. Da hat ja der Will Smith so ein Gestell angelegt, wo er dann mit der Kamera zusammen mit der Waffe hantiert, und das führt dann so ein bisschen zu einem, ich sage es jetzt provokativ, ein bisschen Ego-Shooter-Perspektive erzeugt, die halt immer wieder so ein bisschen wechselt. Und das hat man jetzt so nicht in 100 Actionfilmen, das war etwas Neues gesehen. Redet für mich natürlich nicht jetzt der ganze Film. Also von dem her, es ist speziell, es ist eine Sequenz, die man so bringen kann, ja, wo sicher im Action-Kino vielleicht ein, zwei Mal anders man vielleicht noch einmal ausprobiert, ja. Das kann ich mir so vorstellen.
Genau, das soll man ja immer honorieren, oder wenn man so etwas Neues ausprobiert und so zeigt und absolut. Also für mich nicht ganz unterdürren, aber jetzt auch nicht top von dieser Bad Boys-Reihe.
Genau. Ja, ich glaube, wir wechseln da mehr ein bisschen ab.
Vielleicht an der Kinokasse ist sehr, sehr gut gestartet. Das ist jetzt quasi das erste Wochenende gewesen, sagen wir mal verlängertes Wochenende, und hat 100 Millionen schon eingespielt. Also ist extrem gut gestartet. Also die Leute wollen das noch gerne schauen. Jetzt ist echt die Frage, ob jetzt nach den ersten Kritiken, auch wie wir jetzt hier abgeben, das mal behalten. Aber ich sage jetzt mal, wenn ihr Fan von der Bad Boys-Reihe seid, ja, dann geht noch schauen, oder? Also, finde ich.
Man kann es schon schauen. Ja. Es ist ja nicht komplett. Ich habe jetzt nicht komplett verreisen, aber ich würde jetzt sagen, geht nicht mit solchen Erwartungen, weil für mich sind die Vibes von den ersten zwei kommen hier nicht mehr auf. Das ist halt mein Statement dazu.
Aber auch im Kino ist es gut gestartet und Das ist erfreulich von dem her.
Absolut, okay. Ja, eben die Wüste, Moski, wie haben wir es mit der? Das Outback.
Das wir Outback, ja, wir gehen.
George Miller hat sich gedacht, nach dem Erfolg von Mad Max Fury Road, wo wir, glaube ich, alle zusammen recht gefeiert haben hier im Filmfenster, inklusive unseren abwesenden Mephisto, der da auch schon ausführlich darüber hat berichtet und auch mit 6 Oscars gut bestückt ist worden, kommt jetzt das Prequel Furiosa, wo ist angelaufen, eine Mad Max Saga. Ja, was wollen wir da sagen? Der Plot, hä? Ja, das ist da mit dem Outback, eben, wo nach vielen Kämpfen und wie man es von Mad Max kennt, zerstört und nicht mehr viel zu bieten hat. Und in diesem Outback gibt es eben das Green Land, wo ein Mädchen namens Furiosa eben sich aufhaltet mit gewissen von ihrem Stamm, kann man so sagen, oder ihrer Sippe. Ja, die Furiosa wird dann auch entführt von so Schelben von Motorrad-Gang-Gangsters und die Motorrad-Gang-Gangsters sind von Demetrius. Demetrius ist der Anführer von denen und die entführen die Furiosa und die Mutter in Inbrunst geht dort nachher und wird dann leider auch schlussendlich durch den Demetrius halt getötet. Das ist jetzt ein kleiner Spoiler hier. Und dann geht die Reise von dieser Furiosa durch das Outland weiter. Sie trifft dann auch einen alten Protagonist, nämlich Praetorian. Immortal Joe. Jetzt habe ich mich fast verredet, sorry. Sie trifft dann auf den Immortal Joe und dann geht ihre Reise weiter. Ja, Moski, willst du noch etwas zu dem Cast sagen von Furiosa? Das ist ja recht interessant, glaube ich, oder?
Ja, also die Furiosa selber spielt Anya Taylor-Joy, wo ja jetzt in diversen Filmen schon hat gespielt hat. Den meisten ist sie vielleicht noch bekannt aus Queen's Gambit, der Schachserie, die auf Netflix, glaube ich, gelaufen. Und auch, dürfen wir das spoilern? In einem aktuellen Film vorkommt, aber uncredited. die den Film haben gesehen, die wissen es. Für die anderen ist es jetzt halt noch ein... tue ich das nicht spoilern, genau. Auf jeden Fall, Anna Taylor-Joy spielt Furiosa. Der Chris Hemsworth spielt der Dementus. Und der John Burke ist noch, wo eben der Praetorian Jack spielt. Wer willst du noch gerne erwähnen?
Der Lachie Hummel spielt ja, genau. Stellvertretend noch der junge Immortal Joe. Genau.
Genau. Ja. Und das ist eben der Film, den ich ganz allein im Kino gesehen habe. Ist quasi weit und breit niemand gewesen. So wie in der Wüste ja weit und breit niemand ist.
Ja, und genau. Das könnte man gerade provokativ zu dem verwenden, dass ja in den Schlagzeilen zu hören ist, dass Furiosa eigentlich am Box-Office gescheitert ist und das Kino eigentlich in die Wüste geschickt ist worden, eben temporär, eben für Furiosa selber. Und ich habe jetzt da mal die Box-Office-Zahlen vor mir liegen und es ist eigentlich, ich sage jetzt mal, gemessen am ersten Film bis jetzt schon relativ bescheiden geblieben. Also, oder dass man denkt eigentlich, dass der Film selber schon allein in der Productioning nahezu bis zu 150 Millionen fast gekostet hat und im Moment weltweit noch nicht einmal 150 Millionen eingespielt hat, sind sie im Moment noch in der Nullrunde praktisch. Also,
Und die haben noch recht ins Marketing und so reingebuttert, gell?
Genau. Und das ist eben auch krass eigentlich, oder? Dass er eigentlich jetzt dort gegenüber einem Fury Road, wo 2015 ist rausgekommen, er hätte nennen sich behaupten können. Also dort war auch das Production-Budget bei 150 Millionen gesehen, hat am Schluss dann aber satt die 380 Millionen Dollar eingespielt. Also im Moment ist er rund um das Doppelte in Front. Also das ist schon hier recht beachtlich. Also, man sieht, hier ist recht ein Gap spürbar, an was das es liegt. Also, kommt Furiosa bei grundsätzlich nicht so vielen Leuten an? Oder glaubt man an dieser Qualität nicht? Was meinst du, Moski?
Ja, ich sage das Erste. Also, ist eigentlich für mich klar. Also, es kommt nicht an. Ist auch bei mir nicht angekommen. Das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Und darum glaube ich auch nicht, dass der die Box-Office-Zahlen gross wird aufholen. Also, der wird unterdurch gehen. Am Schluss, weil, ja, die, wie soll ich sagen, die Vorgängerfilme oder eben gerade der letzte sicher deutlich besser ist gewesen als der. Das ist nicht nur meine Meinung, das gehört mir so ein bisschen eigentlich allgemein. Und ja, also ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, für mich ist er recht unterdürre. Recht unterdürre. Und ich bin froh, hast du vorhin die Zusammenfassung gemacht von der Handlung. Weil von mir aus gesehen gibt es eigentlich keine grosse Handlung. Oder? Also, ich habe so ein bisschen gesagt, das ist einfach eine Aneinanderreihung von verschiedenen Action-Szenen. Immer so ein bisschen an einem anderen Ort gibt es wieder eine Action-Szene, und das haben sie dann irgendwie zusammengesetzt. Ist jetzt ein bisschen überspitzt natürlich ausgedrückt, aber ja, so ist es mir so ein bisschen vorgekommen. Ich weiß nicht, wie es dir ist gegangen.
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zweigespalten in dieser Meinung und Wertung von Furiosa. Also, ich habe ja, wo wir den Trailer verortet haben und besprochen haben im Filmfenster, habe ich so gefunden, eben, die CGI sieht wirklich schrecklich aus und so die Aufmachung hat mich jetzt wirklich auch gerade ein bisschen abgeschreckt gehabt im ersten Moment. Bin er trotzdem natürlich auch im Kino, weil ich eben Mad Max grundsätzlich als Thema sehr cool finde, durch Fury Road extrem abgefeiert habe. Ich habe mir das angeschaut und habe so gefunden, ja, okay. Ich meine, rein vor Choreografie habe ich diese Sachen interessant gefunden. Es gibt da so eine bestimmte Szene mit einem War Rig, wie man sagt, mit dem grossen Lastwagen, den sie bestückt haben. Wo ich die Action eigentlich gar nicht mal so übel habe gefunden in der Choreografie, in der Ausführung. Mm. Aber in der Optik, dort bin ich, glaube ich, bei dir. Bei der Optik hatte ich manchmal echt wirklich Probleme gehabt, weil für mich der Miller hier einfach ein bisschen grösser und epischer wollte werden. Viel mehr Landschaft, Protagonisten, grösser, alles ein bisschen Action, ein bisschen überzogener wollte inszenieren. Und der CGI zum Teil ist, man kann es nicht anders sagen, manchmal ein bisschen gurkig gewesen.
Vor allem auch gerade Strophe, sorry.
Also wirklich, es gibt da gewisse Fahrzeugszenen, gewisse Szenen in Wüste, wo man merkt, das ist eine Kulisse, das ist ein Frame, das ist schlecht CGI. Feuer, das nicht praktisch als Effekt gebraucht wird, sondern CGI-Feuer, wo man auch sieht, dass das Feuer künstlich ist. Und
ja,
und das da bin ich voll also, bei dir.
Das also, sieht auch schlecht aus. Also ich habe schon das Review geschrieben auf Letterboxd und dort habe ich auch also, gesagt, es ist fast so wie manchmal ist es mir vorgekommen wie zu schwarz-weiss, weißt du, Stummfilmzeiten, wo sie irgendwie so ein Modellauto hatten, wo sie dann so ein bisschen von nahe gefilmt aber so schneller haben laufen, oder? Dass sie Distanz so machen konnten, weil sie ja dann so wie nichts hatten. Aber so ein bisschen so hat es ausgesehen, manchmal. Und auch hinter, weißt du, bei der Horizont, der so vorbeigeht, oder? Auch in den Auto, manchmal, weißt du, hat das hast du gesehen, dass das hinten dran
wie eine Montage?
Ja. Also, das haben wir schon gehabt, da erzählt beim Indiana Jones, beim letzten, oder? Ist das ja, auch so grottig schlecht gewesen? Ich weiss nicht, warum es das immer noch so passiert. Also, und eben auch das Feuer ist mir extrem aufgefallen, weißt du?
Ja.
Es sieht fast aus wie auf der PlayStation 2. so ein bisschen die Feuereffekte. Ja, weißt du, auf dem Lastwagen, manchmal hängt ganz so ein bisschen. Nein, also wirklich, und es reißt einem jedes Mal raus.
Und es ist eigentlich noch traurig, es ist krass, dass das eigentlich das Effektstudio, also ein Ableger von diesem Studio, muss man vielleicht dazu sagen, wo auch bei der Produktion von Dune 2 Special Effekte daran beteiligt ist, umso faszinierend, dass es so schlecht geworden ist, oder? Also, dass gewisse Momente, sie haben das, glaube ich, sogar zum Teil noch nachher bearbeitet, wie ich in gewissen Sequenzen oder auch im Trailer habe gesehen, also, dass sie nochmal probiert haben zu retten. Aber eben, wie du sagst, also, das mit den Effekten, also meine Güte.
Oder es hat beides. Also, es gibt ja Effekte, die gut aussehen. Oder es gibt auch, weißt du, Effekte, wo sie da die Welten haben oder da die Oasentürme, weißt du, wo sie da sind. Ich weiß nicht, wie der Ort heisst. Das sieht ja gut aus.
Das Citadel, ja. Oder,
genau.
Ja. Umso trauriger ist natürlich, dass eben Fury Road ja bewiesen hat, mit so praktischen Effekten und vielen praktischen Fahrzeugen, die sie dazu gebaut haben, auch praktischen Feuereffekten, die sie einen Flammenwerfer brauchen. Mhm. Also Fury Road hat ja dort die Oscars abgeräumt, oder? Masken, Setting, Costume Building, whatever. Das hat der Film so stark gemacht, eigentlich, mit Fury Road. Und hier bei Furiosa hat man so das Gefühl, Mann, da hat man jetzt überall irgendwo noch so in schlechte Trickkisten wollen greifen, um dem Ganzen noch mehr Pep zu geben. Das muss ich sagen, das nehme ich Miller ein bisschen übel, weil ich habe gedacht, eigentlich habe ich mich gefreut darauf, dass von Mad Max mehr kommt, weil ich finde das Setting, und das muss man hier wieder ein bisschen auftun, ich finde das Setting cool. Ich finde halt das Outback und das Madland und das Feeling von der Postapokalypse. Das hat einen gewissen Charme, aber wie es umgesetzt wird, filmisch und Tonalität, das ist natürlich näher ein Zweites, oder? Also, der spüre ich deine grosse Kritik an dem Werk. Und noch schnell angefügt, faszinierend ist eigentlich, dass es zum Beispiel beim Publikum gar nicht so schlecht ankommt, anscheinend. Also auf IMDb hat Mad Max Furiosa immer noch 7,9 und verglichen zu einem Fury Road, der eine Gesamtwertung von einem Publikum hat von 8,1. Also ich finde es noch faszinierend, dass das Publikum den Film nicht so schlecht wahrnimmt. Ein gewisses kann ich verstehen, weil ich eben das Setting so cool finde, kann ich ihn nicht komplett verreissen, weil dort für mich wie etwas gut macht, trotz der schlechteren zum Teil unausstellbaren Machart. Also weißt du, wie ich meine? Ich habe da zwei Herzen in einer Brust.
Aber ich glaube, das geht eben vielen so, oder? Die Fans, die darum tun sie ein bisschen überbewerten, sage ich jetzt mal, oder? Musik, aber noch zusätzlich einfach schlimm finden, ist, das habe ich vorhin angetönt, ist einfach, dass es keine so richtige Handlung hat. Respektive, es hat keine Spannungsaufbau, es hat keine wirkliche Dramaturgie, weißt du, wie drin, in diesem ganzen Film. Und wir wollen ja hier wie etwas zusätzlich erzählen, oder? Wir wollen ja ein bisschen mehr erzählen, was eben, wie ist jetzt die Furiosa und mehr zu dieser Welt, oder? Das ist ja die Vorgeschichte. Und die will man ja erzählen und das macht man eigentlich praktisch nicht, weil einfach nur Action nach Actions kommt, oder? Und das habe ich so extrem vermisst, oder? Weil nämlich auch die wichtigen Momente von diesem Film, also nebst der Action, wo ja jeder will, das ist klar, oder? Der Film muss Action haben, das sind wichtige Momente. Aber es hat auch vor Handlung her, sage ich jetzt mal, jetzt wichtige Momente, die werden überhaupt nicht zelebriert, oder? Da, ich sage jetzt mal, da ihre Nuss, da, die sie immer bei sich hat, oder? Wo sie dann wieder kann irgendwo pflanzen, ja. Irgendwann plötzlich ist es einfach ein Baum am Schluss, oder? Aber weißt du, das wird nicht zelebriert. Oder auch ihren Arm, den sie verliert, das ist kein Spoiler, weil im Fury Road hat sie ja eben ihren Arm und nicht. Der ist echt plötzlich ist weg und zwei, drei Szenen später hat sie Prothese dran. Weißt du, das wird nicht zelebriert. Das sind doch genau die Momente, die du schön erzählen, oder?
Dort bin ich wirklich auch bei dir und das ist eben das Phänomen, das wir hier auch schon ein bisschen bei Bad Boys, bei anderen Filmen, bei vielen neuen Hollywood-Filmen, wo für mich das auch nicht mehr stimmt. Eben das Pacing, dass man sagt, hey, wir nehmen uns Zeit für die Dramaturgie, für der Rolle vom Charakter wieder mehr Gewicht zu geben. Lust, Ängste, was auch immer, die Emotionalität, ja, wo der Charakter, die Leidensgeschichte von der Furiosa, oder das drumherum.
Absolut.
Man merkt, oder? sie wird jetzt
ihr Rache-Ding, das sie hat, oder? Das kommt, das merkst du nur so implizit, dass sie das hat, oder? Und am Schluss spricht sie es irgendwie so plump noch aus, oder? Aber das solltest du vorher schon die ganze Zeit immer wieder spüren, den Twist und die Dinge, die sie hat, oder? Und es tut mir ein bisschen leid, ja, sorry.
Ja, und das, was du gerade ansprichst, ich wollte dort gerade darauf einschwingen, weißt du, wegen der Anna Taylor-Joy, ich finde sie grundsätzlich, die Leute haben mehr Mühe, die weniger, ich habe weniger Mühe, weil ich finde, grundsätzlich kann sie Schauspielerin. Und ich glaube, die Dramaturgie, wenn das Drehbuch das hat hergegeben von Furiosa, hat sie das auch gut können spielen, weil sie funktioniert für mich als Ersatz von Charlize Theron, die ja die erwachsene Furiosa bei Fury Road ist, eigentlich noch relativ okay. Aber das Drehbuch lässt irgendwie sie nicht von den Zügen. Es ist zu wenig Emotion drin. Und ich glaube, es liegt wieder an dem, wie es geschrieben ist.
Absolut. Oder? Also es tut mir extrem leid für Anya Taylor-Joy, dass sie den Raum nicht bekommt, oder? In diesem Film, ich meine, sie ist die titelgebende Figur, oder? Und sie hat eigentlich nicht so viel Screentime, weißt du? Also klar, sie kommt viel vor, aber im Verhältnis, oder? Für dass es um ihre Figur geht, hat sie das irgendwie wenig, oder? Und dafür einen, der dafür darf auftrumpfen und darf spielen und den Blush hat, müssen wir hier schon erwähnen, oder? Chris Hemsworth, das Dimitus, wo da sehr gut spielt, gell? Hat dir auch gefallen?
Ja, er hat seine Momente. Da hat man dann schon ein bisschen mehr von den Zügen gelassen, weil natürlich mehr das überspitzt Theatralische und der Bösewicht, der zwar evil ist, aber ein bisschen durchgeknallt ist, das bringt der Hemsworth. Und vor allem, weil er ja noch so plastisch verändert ist im Gesicht, vor allem in der Nase und so, also wir kennt ihn auch fast nicht. Also es ist nicht absolut, der Hollywood-View, wie man schon im Trailer hat gesehen, sondern ein bisschen anders dargestellt ist. Er hat mir jetzt gar nicht so schlecht gefallen. Eben, um hier wieder ein bisschen die zwei Herzen zu sehen, die von mir, es hat Momente, so die freakige, sagen Sie jetzt ein bisschen überspitzt, Abgefucktheit, die das auch hat, das Setting, kommt zeitweise immer noch ein bisschen durch. Aber einfach nur so pointiert oder in ein paar Szenen, aber nicht so aufs Gesamtwerk. Halt eben, ja.
Ja, ich habe irgendwie, also ich habe ihn wirklich auch sehr gut gefunden und ist sicher auch erwähnenswert, aber er spielt irgendwie bist so ein bisschen nebst allem anderen durch. Aber es ist nicht sein Fehler, sondern es ist wieder das gesamte Drehbuch, das da irgendwie nicht stimmig ist, oder? Ja, möchte ich nicht ihm irgendwie ankreiden, im Gegenteil, oder?
Ja, also wir können hier wirklich sagen, ein positiver Aspekt, den ich Furiosa, das ist noch ein kleiner Nebenschauplatz gewesen, ist nämlich, es hat in Australien so einen Aufschrei gegeben von einem kleinwüchsigen Giu. Das ist jetzt so eine Side-Story, wo gemobbt ist worden vor ein paar Jahren als 9-Jähriger. Und das ist durch die Presse gegangen, da haben sich auch viele näher geäussert, auch Hollywood-Stars, die sogar dort Bezug haben drauf genommen, weil das Video viral gegangen ist, wie der kleinwüchsige Bub am Grennen ist. Das hat damit zu tun, dass er nämlich gecastet ist worden vom George Miller hier auch wieder in Furiosa, das ist der Clayton Biles. Und wie gesagt, das ist ein kleinwüchsiger Giel, der gemobbt ist worden und jetzt hier Gelegenheit hatte. Er spielt dort eine kleine Mini-Rolle, wo man da auf einem Warwick sieht, man ihn. Er spielt dort so eine kleinen Pappboy nennen sie es, also und das ist so ein bisschen versöhnlich, ich finde das Album noch cool,
ja, absolut,
wenn,
ja,
wenn jemand das Handicap kann als Chance nehmen, für dass er wirklich auch mal auf einen Film raufkommt und dort wieder kann zeigen, hey, ich bin auch dabei in der Gesellschaft und so, das ist für mich halt immer so ein bisschen das, was bei mir durchdrückt, also man kann ein Handicap auch zu etwas machen, wo man im Filmgenre kann umsetzen und auf eine coole, gute Art. Das halte ich hier in dieser Nebenrolle fest für den Quaden Biles. Ja, gut, wir gehen raus, glaube ich, hier Mad Max Furiosa, es ist ein bisschen Sang getrieben. Wir hoffen für den George Miller, er kann den Sang loswerden bei weiteren Projekten. Es sind ja da so Gerüchte rum. Also, ich weiß nicht, ob du die auch schon hast gehört,
von
Mad Max Saga. Es gibt da gewisse Sachen, die sagen, ja, vielleicht kommt noch der ein oder andere Altschauspieler, vielleicht sogar noch in kurzen Sequenzen mal wieder. Aber wir werden es sehen, wie Mad Max die Storyline weitergeht.
Also überhaupt eine Storyline hat. Nein, sorry. Ja, genau. Ja, es soll ja eine Saga sein. Aus Agas gehen ja nicht vergessen, aber der Film geht für mich relativ schnell vergessen, sagt er. Es tut mir leid, dass ich jetzt da mit diesen Schlussworten muss aufhören.
Gut.
Ja.
Wir senden hier eine Anforderung an Herrn Miller. Next time do it better. Und ich habe hiermit fertig und verabschiede mich mal hier aus dem Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Geht ins Kino, genießt Filme, genießt, wenn es wieder kommt, schönes Wetter. Hoffen wir. Und
ja, das ist mal. Genau, das ist das Gute. Wenn es nicht so schön draußen ist, kann man ins Kino gehen. Macht doch das. Wenn wir manchmal nicht ganz so Empfehlungen haben, aber es muss ja für euch vielleicht nicht so sein, vielleicht hättet ihr bloß, ihr habt es vorhin gehört, Crowd ist da versöhnlicher, als wir manchmal oder ich das bin. Und ja, geniessen die Filme im Kino. Viel Spass, bis gleich wieder. Tschüss zusammen.